Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über das Ende der glorreichen 7 Kaufgerüchte um Encarvis und die YOLO-Frage bei Palantir. Im Thema des Tages erklären wir euch, wie die Aktienrente auf Pump der FDP tatsächlich funktionieren kann. Und in der AAA-Idee geht es um eine saubere Sache fürs Depot.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Donnerstag, der 7. März und wir wünschen euch einen sprungkräftigen Start in den Tag an den Börsen. Da war am Mittwoch Flummi-Tag und deswegen auch sprungkräftig. Nach dem heftigen Ausverkauf am Dienstag ging es für den Nasdaq 100 wieder 0,7% rauf, für den S&P 500 immerhin 0,5%, also wie so ein Flummi halt nach oben. Und der DAX, na, der hätte sich ja zuletzt auch ganz gut gehalten, der gewann lausige 0,1% auf 17.717 Punkte. Deutliche Abgaben bei der Deutsche Post-Aktie verhindert ein neues Allzeithoch. Und klar, wenn Flummitag ist, dann sind natürlich die risikoreichsten Papiere auch die, die am stärksten nach oben gehen, nachdem sie am stärksten verloren hatten. Meme-Stocks gewannen 3,8%, MicroStrategy beispielsweise 18,6% im Plus, Coinbase 10% und Palantir auch 10% im Plus.
Ja, etwas Unterstützung erhielten die Aktienkurse vom Auftritt des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Repräsentantenhaus. Die hohen Beschäftigungs- und Inflationszahlen von Januar, die haben nach Aussage von Powell nichts an der Erwartung der Notenbank geändert, nämlich, dass Zinssenkungen im Jahresverlauf angemessen sein dürften. Showstopper in Deutschland waren Aktien der DHL Group, formerly known as Deutsche Post, die fielen 6,3% auf den tiefsten Stand seit November. Warum? Naja, Zahlen und Ausblick waren schwach, der Gewinn ist stärker zurückgegangen als befürchtet und der Ausblick, der deutet auf wenig Aufwärtsdynamik hin. Bernstein sprach von einem Messy-Quartal. Positiv wurde bewertet, dass DHL nicht für die Logistiksparte der Deutschen Bahn Schenker mitbieten will und die Kohle lieber für Aktienrückkäufe ausgeben will.
Als DHL-Aktionär sage ich trotzdem mal Mensch Meier, seitdem nämlich der neue DHL-Chef, heißt nämlich Tobias Meier. Und seitdem der im Amt ist, hat die DHL-Aktie 9% verloren. Wenn ich die Dividende dazu zähle, bin ich mal nett, ist es minus 5,5%. Aber der DAX, der hat im gleichen Zeitraum 13% zugelegt. Also da geht noch mehr.
Ja, und wir haben es ja eben erwähnt, Palantir plus 10%. Grund war ein Auftrag der amerikanischen Armee und die Aktie ist auf $26 gestiegen. Unter Analysten bleibt die Aktie trotzdem eine der ungeliebtesten. RBC Capital hat gestern ihr Underperform-Rating mit Kursziel $5 bekräftigt und das durchschnittliche Kursziel liegt 27% unter dem aktuellen Kurs. Und bei der Aktie stellt sich echt die Frage, wer recht hat, Analysten oder die YOLO-Crowd. Gestern wurden im Ringen 207 Millionen Aktien gehandelt. Palantir war damit die meistgehandelte Aktie an der Wall Street.
Und die beiden Schwergewichte Tesla und Apple, die verloren weiter. Tesla litten unter Meldung, dass BYD in China den Preiskrieg verschärfen will. Und auch Apple leidet ja unter dem China-Makel. Und was bemerkenswert ist, eigentlich gibt es gar keine richtigen glorreichen 7 mehr. Darauf deuten die Kursunterschiede zwischen den Titeln hin. Wenn man mal guckt, Nvidia ist ganz oben in diesem Jahr mit 79% plus und ganz unten Tesla mit minus 29%. Das ist fast ein 100%-Punkte Unterschied. Platz 2 ist Meta mit 40, Amazon mit 14 und Microsoft plus 7. Und dann kommt Alphabet minus 6, Apple minus 12 und wie gesagt Tesla minus 29. Und da ist schon die Frage, ist es das Ende der 7? Oder kann man jetzt auf die Zurückgebliebenen der 7 setzen? Spannende Frage, müssen wir unbedingt mal klären, Anja.
Unbedingt, ja, ist wirklich sehr spannend. Ja, und wir hatten ja gestern in der AAA-ID von den M&A-Chancen berichtet. Und einen Tag später schossen Encarvis-Aktien um 18% in die Höhe. Grund, KKR ist an dem Solarparkbetreiber interessiert. Am Abend bestätigte Encarvis dann, dass es Gespräche gebe. Die seien allerdings noch in einem frühen Stadium. Naja, mal abwarten, was da rauskommt. Und die Aktien von TripAdvisor, die gewannen zwischenzeitlich 5,7%, weil angeblich Apollo Interesse am Reiseportal hat. Am Ende blieb ein kleines Plus von 0,4%, denn die Aktie enthält bereits eine Übernahmeprämie.
Und dann haben wir noch einen fetten Kurssprung bei JD.com. 16% ging es da hoch. Und da gab es gute Quartalszahlen, die über Erwartungen lag. Aber nicht nur die Zahlen, die fielen gut aus. Auch bei der Dividende zeigt sich JD.com sehr großzügig. Die soll nämlich von 62 auf 76 Cent die Aktie steigen. Und dann gibt es noch ein Aktienrückkaufprogramm über 3 Milliarden obendrauf. Und so ein bisschen nach dem Vorbild von Alibaba oder auch vor dem Vorbild in westlichen Ökonomien. Und das hat den Anlegern gut gefallen. Und eine negative Sache haben wir noch, Foot Locker. Die verloren fast 30%. Da war der Ausblick völlig grottig. Und die Dividende, die man gestrichen hatte im vergangenen Jahr, die wird auch dieses Jahr nicht wieder eingeführt. Also dieses Comeback von Foot Locker, das muss leider ausfallen. -30%. So, jetzt machst du Termine, oder?
Ich mach Termine.
Ein bisschen positive Stimmung hier wieder. Das ist gut.
Es gibt auch jede Menge Termine. Es gibt Jahreszahlen von der deutschen Lufthansa, Brenntag, Grenke, Merck in Darmstadt, Drägerwerk, GEA, Hugo Boss, ProSiebenSat.1, Continental, Vivendi, Broadcom, Prada, Kroger, MongoDB. Dann gibt es auch Quartalszahlen von Ciena und Costco. Und ganz spannend, Novo Nordisk legt seine fettweggekrönte Jahresbilanz vor. Und auf der Konjunkturseite, da hören wir heute ganz genau hin bei der EZB. Außerdem gibt es die Auftragseingänge und die Industrieproduktion aus Deutschland, die amerikanische Handelsbilanz und die Produktivität für das vierte Quartal und die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe und auch noch die Konsumentenkredite aus den USA.
Das Thema des Tages.
Es ist ja bezeichnend für die Aktienkultur in unserem Land, wenn ausgerechnet die deutsche Rentenversicherung kritisch auf die Aktienrente schaut. Ob mit dem Generationenkapital der Beitragssatz stabilisiert werden kann, hängt davon ab, ob die Erwartungen im Hinblick auf die Kapitalerträge erfüllt werden, sagte die Präsidentin der Rentenversicherung Gundula Rosbach und schob gleich mal nach, auf keinen Fall dürfe das Geld der Beitragszahler für die Aktienrente verwendet werden, weil es so riskant sei. Und na klar, die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht, die sprach gleich mal von Casino-Rente. Die Bundesregierung zocke mit der Alterssicherung der Bürger.
Na gut, das ist jetzt keine Überraschung. Aber auch kein Wunder, wenn die Ampel da lieber von Generationenkapital als von Aktienrente spricht. Aber ehrlich gesagt, egal wie die neue Rente jetzt heißt, wir wollen euch im Thema des Tages mal verraten, was es denn jetzt wirklich mit der Aktienrente auf sich hat und ob sie wirklich was taugt.
Zunächst einmal soll ja bis Mitte der 2030er Jahre ein Kapitalstock aufgebaut werden. Das ist eigentlich nichts anderes, als wenn ihr euch auch erstmal ein Vermögen aufbaut. Und ihr müsst dann was in den Sparplan packen und das Geld an den Börsen für euch arbeiten lassen. Gut, so macht das die Regierung auch. Okay, es gibt einen Unterschied bei der Aktienrente. Für die Einzahlung nimmt der Bund an den Kapitalmärkten einfach Darlehen auf und leitet dann das gepumpte Geld an ein Team von Kapitalmarktprofis weiter. Und die investieren das dann in höher rentierliche Anlagen wie Aktien. Und so wird dann halt der Kapitalstock aufgebaut. Und bis Mitte der 2030er Jahre sollen dann rund 200 Milliarden im Topf sein. Und ab 2036 sind dann durchschnittliche Ausschüttung in Höhe von jährlich 10 Milliarden Euro vorgesehen.
Okay, aber wie realistisch ist das jetzt alles? 200 Milliarden bis 2035 und danach Ausschüttung von 10 Milliarden im Jahr. Wir haben das mal mit unserem Kollegen Carsten Seibel durchgerechnet und das Ergebnis wird euch überraschen. Erst will nämlich der Bund in diesem Jahr 12 Milliarden Euro in Form von Darlehen dem Fonds zuführen und in den kommenden Jahren gibt es jährlich 3% mehr. Die Einnahmen sind also dynamisiert, wie das im Fachjargon heißt. Auf diese Weise werden 2025 schon 12,4 Milliarden Euro überwiesen, 2026 dann 12,7 Milliarden und im Jahr 2035 sind es 16,6 Milliarden Euro.
Und bis zum Jahr 2035, also dem Jahr, auf das es dann ankommt, werden insgesamt 170 Milliarden Euro eingezahlt oder anders gesprochen 170 Milliarden Euro Schulden gemacht. Um bei diesem Sparplan dann auf diese 200 Milliarden zu kommen, wie die Regierung plant, müsse eine Rendite von 4,5% gemacht werden. Das 4,5%, das klingt wie ein Kinderspiel, aber ihr dürft natürlich nicht vergessen, die Schulden, da müssen ja Zinsen für bezahlt werden. Und wenn man einfach mal schaut, der Bund muss derzeit für 30-jährige Anleihen 2,5% zahlen und die müssen dann auf die 4,5% Rendite drauf gepackt werden. Also müsste es eine Rendite bei rund 7% geben.
Ja, und wer dann im Jahrbuch der UBS nach langfristigen Renditen eines gemischten Aktienrentenportfolios schaut, da gibt es wirklich ganz lange Zeit rein, der sieht dann reale Renditen von rund 5% plus Inflation von 2%, sind also die 7% recht realistisch. Bleibt die zweite Frage. Sind aus den 200 Milliarden Euro dann auch Auszahlungen von 10 Milliarden realistisch, wenn der Kapitalstock nicht verzehrt werden soll?
Naja, bei einem Kapitalstock von 200 Milliarden Euro ergibt sich daraus für das Jahr 2036 ein Ertrag von 14 Milliarden. Klar, wenn man sagt 7%, 200 Milliarden, haben wir also 14 Milliarden. Und davon müssen dann die Zinskosten noch abgezogen werden. Zur Erinnerung, wir müssen ja nur Zinsen auf die 170 zahlen, weil wir das nur Schulden gemacht haben. Die 30 sind ja am Kapitalmarkt gemacht worden. Und deswegen muss der Bund also auf diese 170 2,5% Zinsen zahlen. Das heißt, das Generationenkapital muss 4 Milliarden Euro an Zinsen für das zur Verfügung gestellte Kapital an den Bund zurückzahlen.
Okay, also unterm Strich bleiben bei dem Vorhaben der Ampelregierung ziemlich genau jene 10 Milliarden Euro übrig, die auch prognostiziert werden. Zumal der Kapitalstock im Jahr 2036 eher höher als niedriger liegen wird, weil der Bund bis zum Jahresende 2028 noch Eigenmittel in Höhe von 15 Milliarden Euro hinzuführen möchte. Dabei soll es sich um Beteiligungen des Bundes handeln, die an das Generationenkapital übertragen werden, also zum Beispiel Post- oder Telekom-Aktien.
Und jetzt werde ich schon einige von euch hören, die sagen, Moment mal, gibt es da nicht diese berühmte Trinity-Formel, die besagt, dass aus einem Sparplan maximal 4-5% pro Jahr entnommen werden dürfen? Und wenn man das jetzt inklusive Zinsen ja macht, das muss man ja bei dem Generationenkapital machen, dann passt das doch gar nicht. Aber auch dafür gibt es einen Trick. Nämlich in diesen Statuten steht drin, es darf nur ausgeschüttet werden, wenn der Wert der Kapitalanlagen zum Abschluss eines Geschäftsjahres die Summe der Verbindlichkeiten und Eigenmittel um mindestens 10% übersteigt.
Sollte es ein schwaches Börsenjahr geben, dann darf also nichts aus dem Fonds abgezogen werden. Sprich, der Steuerzahler muss dann kurzfristig einspringen. Damit gibt es dann eben auch eine implizite Absicherung für schlechte Jahre. Ihr seht also, die Rechnung geht auf. Aber nur, weil der Staat wegen seiner guten Bonität niedrige Zinsen für die Schulden zahlen muss und weil der Steuerzahler etwaige Schwankungen glättet. Also wenn man sich's genau überlegt, so eine Art Perpetuum mobile. Bleibt nur noch eine Frage offen. Warum hier eigentlich keiner früher auf die Idee eines Staatsfonds gekommen ist?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Hält ewig. Gilt ja normalerweise als super Produktversprechen. Im Fall der sogenannten Ewigkeitschemikalien, kurz PFAS, sieht die Sache völlig anders aus. Das sind mehr als 10.000 Substanzen und sie alle eint, dass sie Wasser, Schmutz und Fett abweisen sind und deshalb quasi überall drinstecken, von der Regenjacke über Imprägnierspray bis hin zur Takeaway-Box oder dem Pizzakarton. Und von der Industrie ganz zu schweigen, da gibt es natürlich jede Menge industrielle Prozesse, wo PFAS auch drin sind und vorkommen. Allerdings sind diese PFAS eben so stabil, dass sie quasi ewig in der Umwelt überdauern. Und da gehören sie definitiv nicht hin, zumal sie im Verdacht stehen, Krebs auszulösen. Deshalb versuchen die Behörden vieler Länder seit vielen Jahren, PFAS einzudämmen. Gleichzeitig werden diese Ewigkeitschemikalien aber weiter produziert, zum Teil auch deshalb, weil es einfach gar keine Alternativen gibt. Allein in der EU sind es rund 300.000 Tonnen pro Jahr.
Und mittlerweile erwägen mehrere Staaten, darunter auch Deutschland, ein umfassendes PFAS-Verbot. In den USA hat die FDA gerade entschieden, dass PFAS nicht mehr in Lebensmittelverpackungen verwendet werden dürfen. Und auch die Zahl der Klagen in den USA, die nimmt zu. Kürzlich ist Kimberly Clark, Hersteller der Kleenex-Taschentücher, verklagt worden, weil seine Produkte die Umwelt mit PFAS verseuchen würden. Und 3M hat sich kürzlich mit mehreren US-Kommunen auf eine Strafzahlung von mehr als 10 Milliarden Dollar geeinigt. Da ging es um PFAS im Trinkwasser. Und für große Hersteller wie DuPont, 3M oder BASF ist das Thema PFAS damit auch zum Produktrisiko geworden. Die Bank of America beziffert das mögliche Klagerisiko auf über 200 Milliarden Dollar. Und das erinnert so ein bisschen an die Tabakprozesse in den 1990er Jahren.
Allerdings, und eine spannende Frage aus Anlegersicht ist jetzt, wer, außerhalb der amerikanischen Kanzleien natürlich profitiert davon, dass die Länder den PFAS verstärkt den Kampf angesagt haben. Und da wird auffällig oft ein Konzern genannt, den wir euch hier schon mal vorgestellt haben. Da ging es grundsätzlich um das Thema Wasser als knappes Gut. Aber tatsächlich ist Xylem auch eine der wichtigsten Adressen, wenn es darum geht, Wasser von PFAS zu reinigen. Jetzt kommen diese Substanzen nicht nur im Wasser, sondern auch im Boden und zum Teil sogar in der Luft vor. Aber bei der Trinkwasserversorgung, von der ganze Landstriche abhängen, da ist das Problem besonders drängend. Und deshalb wird in diesem Bereich besonders viel Geld in die Sanierung gesteckt.
Im vergangenen Jahr hat sich Xylem den US-Konkurrenten Evoqua für 7,5 Milliarden Dollar einverleibt, der sich vor allem auf die Schadstoffsanierung von Wasser spezialisiert hat. Laut Barron's rechnet der Verband der US-Wasserindustrie damit, dass die Versorger allein in den USA in den nächsten 20 Jahren mehr als 50 Milliarden Dollar in Aufbereitungstechnik investieren müssen, um die neuen PFAS-Normen zu erfüllen. Und je nachdem, ob für bestimmte Stoffe künftig strengere Grenzwerte gelten, könnten die Entsorgungskosten um weitere 3,5 Milliarden Dollar pro Jahr steigen.
Ja, für Xylem sind das super Aussichten, zumal das Unternehmen auch mit der Wasseranalyse Geld verdient. Und bevor saniert wird, muss natürlich erstmal getestet werden. Im vergangenen Jahr hat der Konzern den Umsatz um 12% auf 7,4 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie, der stieg um 20%. Und für dieses Jahr sind die Aussichten ebenfalls ganz optimistisch. Allerdings ist die Aktie schon gut gelaufen, plus 20% auf 12-Monats-Sicht und notiert derzeit nahe Allzeithoch. Mit einem KGV von 45 ist die Aktie zudem echt teuer. Trotzdem empfiehlt das Gros der Analysten den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 134 Dollar, etwa 17% über dem aktuellen Kurs.
Und auch der Industriesanierer Ecolab ist in dem Geschäft tätig. Der US-Konzern hat bereits vor 3 Jahren den Konkurrenten Purolite übernommen, der auf Wasserreinigung durch spezielle Harze setzt und hat dank des Deals sein Geschäft mit Wasseraufbereitung stark ausgebaut. Allerdings ist Ecolab mit dem KGV von 46 auf Basis der erwarteten Gewinne für 2024 ähnlich teuer wie Xylem. Ihr seht, die Wasserbranche ist definitiv jetzt kein Geheimtipp mehr, aber dafür ein Bereich, der enorme Zukunftschancen hat.
Ja, auch die französische Veolia oder Veolia Environnement mit knapp 43 Milliarden Euro Umsatz, der größte Wasserkonzern der Welt, bietet Technik und Dienstleistungen rund um die Wasseraufbereitung an. Und da gehört eben die PFAS-Sanierung dazu. Veolia ist außerdem ein großer Player in der Abfallwirtschaft und Energieversorgung, also kein reiner Wasserspezialist, sondern ja, ein behäbiger Versorger. Das 24er KGV fällt mit 19 deswegen natürlich deutlich günstiger aus als bei Xylem und Ecolab. Dafür ist die Aktie, typisch Versorger, relativ träge, hat in den vergangenen 12 Monaten nur knapp 3% zugelegt. Trotzdem sagen die meisten Analysten, da geht noch was. 12 von 20 Häusern empfehlen den Kauf. Das durchschnittliche Kursziel sind rund 35 Euro. Das heißt, die Experten sehen einen Upside von 24%.
Auch noch einen Blick wert ist AECOM Technology. Das Unternehmen mit einem Umsatz von knapp 16 Milliarden Dollar kümmert sich seit vielen Jahren um die Entsorgung von PFAS. Das 2025er KGV von 17, das ist im Vergleich zur Konkurrenz noch recht günstig. Und Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Kursanstieg auf etwa 105 Dollar. Aktuell notiert die Aktie bei knapp unter 90 Dollar. Wer angesichts der insgesamt hohen Bewertung der Wasserspezialisten und der fehlenden Pure-Play-Option lieber nicht auf Einzeltitel setzen will, aber das Thema Wassersanierung spannend findet, der kann sich auch einige der einschlägigen ETFs anschauen. Im Global X Clean Water ETF sind zum Beispiel Xylem und Ecolab mit je rund 8% die größten Positionen. Und im X-Trackers MSCI Global Clean Water und Sanitation, da ist unter anderem auch Veolia mit dabei. Das war Alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@wild.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Wilhelm hat sich auf unsere gestrige Frage hin prompt noch gar gemeldet. Es ging ja um den Nutella-Preis in Gambia. Und wir haben ja gerätselt, warum es auf dem Schwarzmarkt billiger sein sollte. Und dann schrieb noch ein Hörer, ja, möglicherweise haben die eine Zuckersteuer und die wird auf dem Schwarzmarkt umgangen. Nee, so war es nicht. Die Auflösung ist ganz einfach. Die 72,5 Dalasi bezogen sie auf den Kurs zum Euro auf dem Schwarzmarkt. Also man kann halt die Währung nicht zum offiziellen Kurs tauschen. Also kann man schon, aber man kriegt auf dem Schwarzmarkt noch mehr dafür und dann ist es Nutella nämlich günstiger. Also vielen Dank, lieber Wilhelm, für das Update, dass es da um Schwarzmarkt-Währungskurs ging und nicht Nutella.
Ja, und Hörer Frank, der sendet übrigens Grüße aus Vietnam. 200 Gramm Nutella kosten da umgerechnet 3 Euro. Und Patrick, der hat in einem Supermarkt im saudi-arabischen Jeddah 750 Gramm Nutella für 22,75 Rial gesehen und fotografiert, umgerechnet knapp 5,60 Euro. Danke dafür. Und ich bin echt sehr beeindruckt, wo es euch überall so hin verschlägt und dass ihr trotzdem an uns denkt und uns täglich die Treue haltet. Und weil das so schön ist, sage ich einfach mal, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.